Der Morgenstern. Die Anbetung Christi in der ersten Engelsbotschaft. Der Morgenstern geht nur auf, wenn wir den Schöpfer anbeten. Ohne Anbetung geht uns kein Licht auf. Wenn wir ihm nicht die Ehre geben, haben wir doch gelesen, fürchtet Gott, also wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir ihn respektieren, dann geht uns auch kein Licht auf. Das Licht geht erst auf, wenn wir den Schöpfer anbeten. Also auf die Frage, was ist der aufgehende Morgenstern? Die Anbetung der erste Engelsbotschaft. Welchen Stellenwert hat diese Botschaft? Schlagt auf, Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Das ist die Einleitung. Wir werden oft gefragt von der Stimme, wann bringt ihr die Drei-Engels-Botschaft häufiger, direkter, stärker? Dazu werde ich gleich was sagen. Die kann man gar nicht bringen ohne den Vers 6. Was steht im Vers 6? Könntest du es mal lesen? Das kommt gleich aus. Ja, Vers 6.
Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk.
Danke. Also Evangelium verstehen wir. Aber was heißt ewiges Evangelium? Nochmal. Was ist der aufgehende Morgenstern? Die Anbetung des Schöpfers in der ersten Engelsbotschaft. Welchen Stellenwert hat diese Botschaft? Den Stellenwert eines ewigen Evangeliums. Ohne diesen Stellenwert wird die erste Engelsbotschaft nicht diese Durchschlagskraft haben. Also ohne Evangelium geht das nicht. Also ist das ewige Evangelium sozusagen die Auslösung für diese vollmächtigen drei großen Botschaften. Ja, nur die Frage ist jetzt, was ist dieses ewige Evangelium? Was ist das ewige Evangelium? Bitte schlagt auf Hosea Kapitel 2, Vers 21. Hosea 2, Vers 21. Übrigens, ihr kriegt alles schriftlich. Die Predigt kriegt ihr schriftlich. Ich habe schon mit dem Rudolf gesprochen. Er macht das. Ich schicke ihm das per E-Mail und er druckt es für die aus, die kein E-Mail haben, und schickt es an alle die, die E-Mail haben. Ja? Also was steht da, Bruder Niebühl, in Hosea 2, Vers 21?
Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit.
Danke. Und du wirst den Herrn erkennen, ne? Heißt das weiter?
Ja, in Treue, das ist 22. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen,
ja. Also was war die Frage? Was ist dieses Evangelium? Also was ist es? Ich will mich dir verloben in alle Ewigkeit. Der ewige Ehebund mit Christus. Das ist das ewige Evangelium. Wer es nicht glaubt, der kann Offenbarung 19, Vers 7 noch aufschlagen. Ich sage es jetzt gleich. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Damit haben wir einen Begriff, die Braut. Die Braut sind wir, hoffentlich. Ich meine, wir sind Männer, wieso sind wir Braut? Also das verstehen wir auch nicht. Ne? Die Gemeinde ist weiblich, gut. Die Frauen haben es wieder mal besser als die Männer hier. Also, die frohe Botschaft als Hochzeit des Lammes ist das ewige Evangelium. Ich frage mich immer wieder, wieso diese Hochzeitsbotschaft so wenig bekannt ist. bekannt ist. Dabei ist es eine universale Gegebenheit, vom Wort Gottes im Alten Testament schon ausgedrückt. Schlagt auf Jesaja 54, Vers 5. Jesaja 54, Vers 5. Könntest du das mal lesen?
Ja. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt.
Genau. In einer anderen Übersetzung steht, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Ich meine, wer kann sagen, ich bin nicht gemacht? Wir sind doch alle Geschöpfe vom Schöpfer. Das bedeutet, jeder Mensch, der über diese Erde geht, ist als Braut schon vorher gesehen. Nur nicht jeder will sich mit dem Schöpfer auf Ewigkeit verbinden. Es gibt Leute, die sagen, nein, danke, ich lebe jetzt mein Leben. Was hat die Hochzeit mit der Anbetung des Schöpfers zu tun? Also nochmal die Fragen. Was ist der aufgehende Morgenstern? Die Anbetung des Schöpfers. Erste Engelsbotschaft. Welchen Stellenwert hat diese Botschaft? Den Stellenwert eines ewigen Evangeliums. Was ist dieses ewige Evangelium? Der ewige Hochzeitsbund zwischen Christus und der Gemeinde, zwischen dem Bräutigam und der Braut. Was hat die Hochzeit des Lammes mit der Anbetung des Schöpfers zu tun? Ich meine, Hochzeit ist Hochzeit und Anbetung ist Anbetung.
Ja, ohne Anbetung keine Hochzeit. Ne?
Ohne Anbetung keine Hochzeit. Ja. Ja, genau dasselbe.
Vielleicht ist die Anbetung das Verben.
Das Verben, ja. Kommt. Jetzt guckt euch mal die jungen Leute an. Er guckt sie an, ist hin und weg. Sie guckt ihn an, sie ist genauso weg. Was verbindet die beiden miteinander? Bitte? Ja gut, das ist der große Begriff. Aber die Bewunderung. Also was verbindet die Anbetung mit der Hochzeit? Die Bewunderung, das Staunen. Ja, er betet sie förmlich an. Ja, er holt ihr die Sterne vom Himmel. Wenn er es könnte, nicht? Aber er verspricht es. Nicht die Angebetete, aber ich meine, das ist eine gefährliche Sache, ein Geschöpf anzubeten. Und da kommen wir jetzt gleich darauf. Das geht dann in die zweite Engelsbotschaft. Es geht um die Anbetung des Schöpfers. Die Bewunderung verbindet beide. Wie bekommen wir die erste Engelsbotschaft, also den Schöpfer anbeten, in die postmoderne Sprache? Wie können wir diese Botschaft der Bibel für einen Menschen auf der Straße verständlich machen? Das ist die Frage. Wie machen wir das? To make it simple.
Indem wir ihn unsere eigenen Erfahrungen mit ihm
genau.
Weitersagen.
Ja, die eigenen Erfahrungen. Ich werde euch jetzt eine Frage sagen, die man an jeden Menschen stellen kann. Wenn du eine schöne Frau siehst, wen bewunderst du mehr, die Frau oder ihren Schöpfer? Du kannst es auch mit Mann machen, nicht, wenn du einen schönen Mann siehst. Also nochmal, wenn du eine schöne Frau siehst, wen bewunderst du mehr, die Frau oder ihren Schöpfer? Diese Frage geht unter die Haut. Warum? Weil sich hier an dieser Botschaft, an dieser Frage, die Menschheit in zwei Lager teilt. Die einen beten das Geschöpf an, sich selbst. Sie beten Dinge an, Götzen. Und die anderen beten den Schöpfer an. Warum? Weil wenn sie etwas Schönes sehen, dann können sie dem Schöpfer die Ehre geben und nicht dem Geschöpf. In dem Moment, wo wir dem Geschöpf die Ehre geben, machen wir uns billig. Und dann stehen wir unter einem Menschen und dann kann der über uns verfügen. Das heißt, wir verlieren unsere Würde. Wir verlieren unsere Selbstachtung, wenn wir Götzendienst betreiben. Und Menschen, die das von ihrem Intellekt durchschauen, dass andere abhängig sind, weil sie einen Götzen haben, dann brauchen die Makler und die Dealer nur die Götzen studieren und können über den Götzen den Weg zu den Menschen finden und ihn manipulieren. So kann man Dinge verkaufen, unredlich verkaufen. Schwierig rüberzubringen, ne? Ja, gut. Also das war ein Einstieg für die erste Engelswissenschaft. Ich hoffe, ihr nehmt die Frage mit. Gut. So, das war die Einleitung. Wir haben zwei Personen. Die eine Personengruppe stellt die Gemeinde dar und die Braut. Und wer ist die andere Figur, die ihr gegenübersteht? Die Offenbarung hat archetypische Bilder, also Urbilder. Das Urbild der Braut und dann gibt es das Urbild der Hure. Die Hure. Hure Babylon. Das ist nämlich die zweite Engelsbotschaft. Schlagt auf, Offenbarung 14, Vers 8. Könntest du das vorlesen? Oder? 14 Vers 8.
Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorn des Wannes ihre Hurerei getränkt, alle Völker.
Ja, das ist die zweite Engelsbotschaft. Da steht ja nichts von der Hure. Da haben wir doch irgendwie jetzt einen Fehler gemacht, oder? Offenbarung Kapitel 17, schlagt auf, 17. Kannst du mal lesen so von den...
Ja, und es kam einer von den siebenten Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an den vielen Wassern sitzt.
Dankeschön. Und dann sieht er die Hure auf einem Tier sitzen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hat, ähnlich wie der Drache, der Satan auch sieben Köpfe und zehn Hörner hat. Das heißt... Diese Hure, diese Frau sitzt auf einem Tier. Könntest du Offenbarung Kapitel 18, Vers 24 aufschlagen? Das ist der Steckbrief. 18, Vers 24.
Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden.
Jeder Mord geht auf das Konto der Hure Babylon. Jeder Mord. Der erste Mord war an Abel. Der Anlass war der Gottesdienst, die Anbetung. Der Kain hat gesagt, ich brauche kein Lamm. Ich bin mir keiner Sünde bewusst. Der Abel wusste, dass er Vergebung braucht und dass jemand für ihn sterben muss. Drum das Symbol des Tieropfers. Aber der Kain brachte stattdessen die Früchte seiner Händearbeit, er war ja Ackermann und damit hat er eine neue Religion eingeführt. Die kainitische Religion ist die Religion der Werksgerechtigkeit. Er hat sich definiert durch seine eigene Leistung und die Religion der Selbsterlösung. Wenn man die eigene Religion macht, ist man in den Fußstapfen der Hure Babylon. Wieso Hure? Die geht fremd. Wir haben doch den Text gelesen, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Die Hure Babylon steigt aus der Einladung in das zur Hochzeit des Lammes, steigt ein in die Abgötterei, in die Götzenanbeterei, geht fremd geht fremd bis, und jetzt kommen wir zu diesem Begriff, Selbstorganisation. Könnt ihr euch noch erinnern, gestern hatten wir diesen Begriff, warum greift Gott nicht ein? Weil der Mensch sich für die Selbstorganisation entschieden hat. Er hat beim Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auf den Teufel gehört, nämlich, ihr werdet wissen, was richtig und falsch ist, und ihr könnt euch selber organisieren, ihr könnt sein wie Gott. Und diese Selbstorganisation ist dieser babylonische Evolutionsturm, das ist eine Zikkurat, also ein Stufentempel, der bis in den Himmel reicht. Das heißt, der Mensch möchte wie Gott sein. Und durch Wissenschaft und Technik ist das alles möglich. Wir greifen jetzt nach den letzten Möglichkeiten, unser Hirn in Komputation zu verwandeln, also in Denkmaschinen. Und dadurch können wir stolz, darauf können wir stolz sein, sagt er, Mensch ohne Gott. Wir können ein Netz, ein Internet schaffen, wo wir allgegenwärtig sind und allwissend sind. Ja, Google und Wikipedia macht's möglich. Das heißt, die Hure Babylon ist sowohl eine Stadt gegenüber die Braut Jerusalem, als auch ein Turm, als auch eine Person, die Hure Babylon. Könntest du jetzt Offenbarung Kapitel 18, Vers 1 aufschlagen? Offenbarung 18, Vers 1.
Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.
Dankeschön. Ja, Moment. Das ist ja eine wunderbare Möglichkeit der Evangelisation. Jetzt lies mal weiter, was der Engel sagt.
Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel.
Und jetzt hier noch.
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt.
Danke. Also die Hure Babylon wird durch die zweite Engelsbotschaft entlarvt. Und zwar mit den Worten, du bist gefallen. Wer vermag diese Botschaft zu überbringen? Von der Stimme der Hoffnung haben wir ein Wagnis in Frankfurt anlässlich des Umweltschutztages durchgeführt, wirklich ein Wagnis des Glaubens. Wir haben unsere besten Beschallungsanlagen auf die Hauptwache gestellt. Das sind diejenigen mit den Tieftönern, das ist also massives Holz, so exponentiell Lautsprecher, die man kilometerweit hört, haben eine CD eingelegt von einem startenden Düsenflugzeug und haben auf volle Lautstärke gestellt und dann ist Folgendes passiert. Alle Leute sind stehen geblieben, haben zum Himmel geschaut, weil sie dachten, jetzt landet ein Düsenflugzeug mitten in der Hauptwache. Und dann habe ich das Mikrofon genommen und habe gesagt, das ist Lärmverschmutzung. Anlässlich des Umweltschutztages laden wir ein, um herauszufinden, ob es noch andere Verschmutzungen gibt als nur Lärmverschmutzung. Und dann habe ich eingeladen und da waren alle Kirchen offen, ja, auch unsere Adventgemeinde haben wir zu uns eingeladen. So, und was meint ihr, wenn ich jetzt das Mikrofon genommen hätte und hätte die dritte Engelsbotschaft verkündigt? Und zwar mit folgender Vollmacht. Wer das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen, an seine Stirn oder an seine Hand, der soll vom Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und den Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und so weiter. Was meint ihr, was mit mir geschehen würde auf der Zeil in Frankfurt mit dieser Beschallungsanlage, wo ich diese Worte donnernd rausgesprochen habe? Was würde denn mit mir geschehen? Was meint ihr? Ja, sowas. Blaulicht, Zwangsjacke und abtransportieren. Ja, da braucht man nicht Fantasie dazu. Und wenn man diese Botschaft mit mächtiger Stimme, wurde ja vorgelesen, mit starker Stimme, das heißt, wenn man meint, die Lautstärke würde es machen, versteht ihr? Dann kann man baden gehen. Warum? Weil man diese Botschaft verlästert. Zu dieser Botschaft gehört mehr als nur, jetzt, wenn man gepusht wird, jetzt bringt sie mal. Dazu gehört mehr, was gehört da dazu? Genau das, was in Offenbarung 18, Vers 1 steht. Was steht denn da? Könntest du es mal lesen? Was steht in Offenbarung 18, Vers 1? 18.
Nach diesen sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet.
Jetzt frage ich euch, welches Licht erleuchtet hier der Engel? Was ist das für ein Licht? Denn ohne dieses Licht kann man diese Botschaft nicht in Vollmacht verkündigen. Also bitte, was für ein Licht ist das? Wir fassen ja die Predigt zusammen. Ja, natürlich ist es Jesus, aber was? Was haben wir denn jetzt in den Minuten vorhin durchgenommen? Ja, was denn? Ja, aber was wurde ausgesagt? Womit sind wir denn eingestiegen? Mit welchem Bibeltext? Der Morgenstern soll aufgehen. Was ist dieser Morgenstern? Die Anbetung. Welchen Stellenwert hat das, den Wert eines ewigen Evangeliums? Die Hochzeit des Lammes. Versteht ihr? Das ist das Licht, was die ganze Erde erleuchtet, eine Freudenbotschaft, die gleichzeitig, und jetzt kommt die andere Seite, eine Gerichtsbotschaft wird. Aber ohne dieses Licht und ohne dieses Evangelium, das durch den Heiligen Geist ausgegossen werden muss, und erst durch diese Ausgießung haben wir die Vollmacht, diese Botschaft zu verkündigen. Es sind nicht die vielen tausend Watt, die zugeschaltet werden, mit einer Beschallungsanlage. Wie so viele Leute wollen, wir sollen da mal von der Stimme der Hoffnung diese Botschaft rausdonnern. Versteht ihr, wie ich das meine? Dazu braucht man moralische Stärke, die man nur bekommt, wenn man das Licht sucht. Und wenn diese Freude uns in die Knochen fährt, dass wir eine wunderbare Vermählung haben, eine Traumhochzeit. So, jetzt, was ich jetzt bringe, kennen schon etliche. Es gibt auch ein Märchen, Schneewittchen. Und in diesem Märchen sagt die schöne Königin dem Spiegel was? Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Leute, die Bodybuilding machen, also Männer, stehen auch vor dem Spiegel und stellen sich täglich die Frage, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Stärkste und auch der Schönste im ganzen Land? Was sagt der okkulte Spiegel als Antwort auf diese Frage der schönen Königin? Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Aber hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen ist Schneewittchen tausendmal schöner als du. Und in dem Moment wurde diese schöne Frau zur Hexe, zur Zauberin. Was haben wir denn gelesen von der Hure Babylon? Sie hat einen, das haben wir noch nicht gelesen, aber sie hat einen Zaubertrank in einem Zauberbecher, mit denen sie alle belämmert und betrunken macht. Und in dem Vers vorher, du hast den Vers 24 gelesen, in Vers 23 steht, dass durch deine Zauberei verführt worden sind alle Völker. Das bedeutet, diese Frau hat eine okkulte Wirkung auf alle Führungskräfte in der Wirtschaft als auch in der Politik. Wer hat das Format, dieser Frau gegenüberzutreten? Schneewittchen, diese natürliche Schönheit, die Braut Christi hat eine natürliche Schönheit vom Bräutigam, weil sie ihn immer anschaut. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor, im Ballsaal ist die Prominenz vereinigt. Die Leute, die VIPs, die Very Important Persons und die Schauspieler und die Schriftsteller und all die berühmten Leute, Ball, es gibt einen Ball. Und plötzlich geht die Tür auf und die Braut tritt herein, ja? Tritt der Königin gegenüber. Was geschieht jetzt? Die Musik hört auf zu spielen. Es kommt zu einer Gegenüberstellung. Wenn eine Frau die natürliche Schönheit ausstrahlt, in eine Gruppe kommt, die aufgedonnert sind und nur aussehen, aber nicht innere Werte haben, was geschieht dann? Der Vergleich. Und was dann abgeht, das ist so, wie wenn man in eine Schlangengrube gerät. Und jetzt kommt die Gegenüberstellung und das sprengt jetzt das Schneewittchen-Schema. Die Märchen sind sowieso nur ein Abklatsch von der Bibel, nicht? Denn die Bibel bringt ja die eigentlichen Urbilder. Was sagt jetzt die Braut Jerusalem der Hure Babylon? Gefallen, gefallen bist du. Und dann kommt all das, was wir vorgelesen haben. Wer ist dazu tüchtig? Ja, das geht nur, wenn wir die Beziehung zu unserem Bräutigam als Licht in uns tragen, so wie das olympische Feuer, sollten wir das Feuer der Freude, des Evangeliums, der Bewunderung, aber auch des klaren Wortes, das eine Warnungsbotschaft für die ganze Welt bringt, aufleuchten. Und das ist die Wurzel der zweiten Engelsbotschaft. Wann stoßen die beiden Gruppen öffentlich aufeinander? Ich meine, jetzt gehen wir vom Märchen weiter. Dann, also wann geschieht diese Gegenüberstellung? Genau dann, wenn was geschieht. Wenn das Mahlzeichen des Tieres, also heißt die weltweite Anpassung, es steht in Offenbarung, dass man sich wirtschaftlich anpassen muss durch ein Erkennungsmerkmal, durch den Barcode heute überhaupt keine